Das Lied, das ihr gerade gehört habt, ist aus dem Jahr 1990, kurz nach der sogenannten Wende. Zwei ehemalige, aktive Menschen erinnern sich an die Zeit zurück, in der die DDR zu Ende ging.
Die Grundstimmung selbst war erstmal eine sehr gelöste und eine sehr durcheinandere, weil ja im Prinzip Ende 1989 hier alles, was so staatliche Kontrolle und so weiter war, relativ zusammengebrochen, so deutlich zusammengebrochen ist. Das führte dazu, dass zum einen sehr viel Freiräume entstanden sind, dadurch, dass zum Beispiel die Polizei gerade gar nicht so richtig wusste, ja, nach welcher Gesetzeslage sie zu handeln hatte. Sie hatte sich tatsächlich auch vorher mit der Unterstützung des Systems der DDR ein bisschen, sagen wir mal, auch keinen guten Ruf erarbeitet. Und der hallte natürlich dann auch danach weiter. Das heißt, sie waren total verunsichert. Und es entstand auch so ein Freiraum dahingehend, dass überhaupt nicht klar war, ab irgendeinem Punkt, welche Gesetzeslage gerade so gilt.
Es war auf jeden Fall ziemlich chaotisch, wild. Und die Zukunft stand plötzlich in den Sternen. Und man hatte plötzlich ungeahnte Möglichkeiten.
Der nach der Wende entstandene Freiraum bot Subkulturen wie Punk, Gruftis und Nazis die Möglichkeit, sich auszuleben und sich weiterzuentwickeln. Dabei nutzten rechte Strukturen die zunehmende Abwesenheit der Regierung und der Polizei, um sich gewalttätig auszuleben. Die gesamte Gesellschaft lebte einen rassistischen Grundkonsens.
Was mit der Ideologie immer einhergeht, ist ja, dass man dann auch Feindbilder braucht. Und auch diese Feindbilder wurden gesucht und gefunden. Und es waren ganz oft Punks, Gruftis, irgendwas, Leute, die einfach so nicht ins Raster gepasst haben. Und das war aber auch wiederum, es gab die, die das vollzogen haben, und es gab die, die das okay fanden in der normalen Bevölkerung. Das heißt, wenn man zum Beispiel als Punk rumgelaufen ist, war es nicht selten, dass man gehört hat, dass man so eine Sprüche wie "Euch haben sie ja vergessen zu vergasen". Ich kann mich explizit an eine Situation erinnern, wo wir von Nazis zusammengeschlagen wurden und danach von der Bevölkerung beschimpft noch, weil dass sie es richtig gemacht haben, weil wir sollen ja mal gucken, wie wir aussehen und so, ne?
Durch die steigenden Übergriffe und Gewalttaten war es nötig, zu lernen, sich zur Wehr zu setzen. Keiner wollte die bloße Opferrolle einnehmen.
Ich würde mich persönlich eigentlich als jemand sehen, der Gewalt grundsätzlich ablehnt. Aber die Gegebenheiten auf der Straße haben das einfach erforderlich gemacht. Man musste sich zur Wehr setzen. Also selbst ich wurde eben täglich angegriffen. Das ist schon auch immer schlimm und krass gewesen, da das Chaos, die Gewalt, das Blut, also direkt zu erfahren.
Es war irgendwann klar, dass man sich wehren muss. Und das musste man auch lernen. Wir waren ja eigentlich im Prinzip gar nicht, also ich für mich kann nur sagen, ich war es nicht gewöhnt, mich zu wehren. Das kam irgendwann, weil man immer mehr in Fokus gerutscht ist, ne? Also gab Situationen, wo tatsächlich 3-4 Nazis in so eine Gruppe von Gruftis oder so reingegangen ist. Die waren aber 20 und die haben den Grufts auf die Nase gehauen, die haben sich nicht gewehrt. Das war gar nicht so ein Konsens von, oder man hatte nicht die Erfahrung gehabt, dass man sich wehren konnte. Das heißt, man musste in dieser Umbruchzeit ja auch sich irgendwie zusammentun, um nicht permanent Opfer zu werden von Übergriffen. So, das war vielleicht so ein bisschen der Auslöser. Ja?
Aber der Alltag der Antifa bestand nicht nur aus Gewalt und Straßenkämpfen. Es gab auch friedliche Aktionen und es wurde viel gefeiert.
Es gab so eine Art Nachholverhalten. Plötzlich spielten die ganzen Bands, die vorher nicht möglich waren, in den Häusern und so. Und es war eigentlich jeden Abend Party. Dann gab es noch so illegale Kneipen und sowas. Man war eigentlich fast jeden Abend irgendwo unterwegs, um diesen fast Rausch der Zeit eigentlich auch so mitzunehmen. Und dazwischen musste man sich dann eben wehren.
Die Aktivistin bestätigt, Antifa hieß aber nicht allein Angriff.
Es wurde auch sehr viel organisiert. Es gab sehr viele Vernetzungstreffen, wo eben die Antifa organisiert wurde. Ja, da haben eben auch viele erfahrene Männer vor allen Dingen gesprochen. Aber mir hat auch tatsächlich die Erfahrung gefehlt, da auch direkt mitzusprechen. Aber es waren durchaus Frauen da. Die haben aber nicht so im Vordergrund gestanden wie heute. Also das war schon eine komplett andere Zeit.
Wie gerade angesprochen, sind seit 30 Jahren viel mehr Frauen Teil der antifaschistischen Szene geworden. Zudem ist die Anzahl der gewalttätigen Auseinandersetzungen zurückgegangen und die Theorieansätze sind breiter aufgestellt. Trotzdem bleibt der Blick von außen kritisch.
Die Presse hat auch damals schon immer geschrieben von rivalisierenden Jugendbanden links und rechts, die sich irgendwie oft, also das heißt, diesen Ansatz, warum es eigentlich ging, dass man nämlich tatsächlich Straßenterror und Nazi-Strukturen eigentlich versucht hat wegzukriegen und klein zu halten, was ja auch teilweise sehr erfolgreich funktioniert hat. Ja? das ist untergegangen. Und das ist, glaube ich, was bis heute bleibt, dass man immer ganz schnell sozusagen dieses links gleich rechts, also dass es bis heute ganz schwer ist, tatsächlich zu vermitteln, was da eigentlich stattfindet.
Auch die Aktivistin sieht kritisch, dass sich die linken Gruppen heutzutage immer mehr voneinander abgrenzen.
Und das macht mich ein bisschen traurig, weil ich doch denke, dass man eben solidarisch zusammenstehen sollte.
Es gibt einige Punkte, an denen man noch arbeiten sollte und die neue Denkansätze brauchen. Deshalb sollten wir uns bereichern und uns gegenseitig unterstützen.
Lass es raus! Lass es raus! Lass es raus!